Hi, ich bin Sabina. Die Organisationsentwicklung ist für mich eine echte Herzensangelegenheit, weil sie einfach total bewegungsvoll ist. Je nach Umfeld sind die Ansätze teilweise unheimlich vielfältig und trotzdem spricht jeder mit der gleichen Botschaft und die ist, es lohnt sich immer, Umfelder zu gestalten, in denen die Menschen Lust haben, mitzuwirken, weil sie es dürfen, weil man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt und weil das gemeinsame Ziel, also die Vision der Organisation und die Frage, wozu mache ich das eigentlich alles, eine sinnhafte Antwort erhält. Kreativität und Produktivität werden darin in Zukunft eine noch sehr viel größere Rolle spielen. Da hat das letzte Jahr schon ziemlich als Katalysator gewirkt, indem wir viele Fokusthemen der Zukunft erkennen und erleben durften. 25 Worte haben wir unsere Blogreihe dazu genannt. Nun wollen wir der Organisationsentwicklung in unserem Podcast noch etwas mehr Tiefe geben. In 12 Gesprächen mit tollen Menschen, deren Gedanken und Perspektiven wir sehr wertschätzen, ergründen wir die 25 Fokusthemen weiter. Wir begrüßen euch recht herzlich zu Zukunftsorganisationen, Gespräche zwischen neugierigen Köpfen mit überraschenden Fragen und klugen Antworten. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Zukunftsorganisationen. Mein Name ist Sabina Petronitsch und unser Thema von heute ist Mut zur Verletzlichkeit und der Sieg über die Schamgefühle in den Organisationen der Zukunft. Und mit dabei habe ich heute einen ehemaligen Kollegen, den ich sehr wertschätze. Das ist der Geoffrey Mabuma. Wir haben ihn heute eingeladen, weil wir ihn als Menschen auch einfach wahrgenommen haben, der extrem auf der einen Seite analytisch unterwegs ist, aber auf der anderen Seite eine wahnsinnige Offenheit auch ausstrahlt, die Dinge ausspricht, wie sie sind, keine Scheu davor hat, eben genau eine Art von Verletzlichkeit zu zeigen oder auch zu sagen, was da für Schamgefühle auch da sein können. So habe ich ihn zumindest damals kennenlernen dürfen. Heute ist er Keynote-Speaker und als Berater und Coach unterwegs. Und ich mag mal ein Zitat von deiner Seite, Geoffrey, auch kurz mit draufnehmen auf dem Podcast. Und das Zitat heißt, man sagt oft, der Weg sei das Ziel. Das stimmt allerdings nur, wenn der Weg erfüllend, lehrreich und inspirierend ist. Mein Ziel im Leben ist es, mich nur auf solchen Wegen zu begeben. Ja. Und damit ein großes, herzliches Willkommen an dich, Geoffrey. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Sabina. Ich freue mich echt, bei dir, bei euch zu sein. Nochmal vielen Dank für die Einladung.
Geoffrey, wenn du dieses Zitat so in dich gehen lässt und dich daran erinnerst, hast du das Gefühl, dass das was ist, was auch tendenziell zunimmt, dass Menschen diesen Lebensweg oder dieses Lebensziel auch immer stärker verfolgen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich und auch die, wenn ich mich ein bisschen noch umhöre, habe ich immer mehr das Gefühl, dass die Leute definitiv nach der Suche nach einem tieferen Sinn. Also man redet typischerweise von Zweck der Existenz. Und weil nur so wird die eigene Energie invest in alles, was man tut, sei es privat oder beruflich, deutlich reduziert und ist man einfach mal im Flow. Das sind Dinge, die wir einfach mal schon alle erlebt haben. Und das ist auf jeden Fall die Richtung, wo es gehen soll. Und deswegen auf jeden Fall, also ich stehe hundertprozentig hinter meinem Spruch, dass es nicht ums Ziel geht, sondern es geht um den Weg zu gehen und dabei so viele, so menschlich wie es geht und so lehrreich wie es geht, damit man persönlich erfüllt ist und einfach mal glücklich und lebensfroh durch das Leben gehen kann. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und ich habe auch das Gefühl, dass du auch selber dahinter stehen würdest, oder?
Absolut. Also das ist genau mein Thema. Das ist mir ein wahnsinniges Anliegen, genau das zu verfolgen. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als dem sogenannten, wie man es heutzutage in Neudeutsch nennt, Work-Life-Blending nachzugehen. Also dass du eigentlich noch nicht mal mehr von Work-Life-Balance sprichst, sondern eigentlich viel mehr von der tatsächlichen Verschmelzung zwischen Arbeitswelt, den Inhalten, denen du da nachgehst und auch deinem Privatleben. Mhm. Genau. Ich unterscheide es für mich tatsächlich sehr selten, muss ich sagen, weil mich die Themen, die mich beruflich berühren, denen ich nachgehe, da kann ich echt von Glück sprechen, dass ich das auch so machen darf.
Schön.
Dass die Inhalte mich auch im Privaten total reizen. Also das sind genau die gleichen Bücher, wenn ich Bücher lese, Videos mir anhöre, mich mit Menschen unterhalte. Das sind eigentlich immer die Themen, die einen dann irgendwie mehr begleiten, also tagtäglich.
Ja. Sehe ich genauso wie du. Also ich kannte das Begriff von Work-Life-Blending vorher nicht, aber ja, es ist ein schön interessantes Neudeutsch-Wort. Aber ich habe das wahrscheinlich...
habe ich auch erst kürzlich kennengelernt.
Ja, das ist so lernt man auch die englische Sprache neu. Aber das war, ich habe es auch als wir damals zusammengearbeitet haben und auch davor und jetzt dieses Prinzip gelebt, auch dass ich privaten und berufliche Themen miteinander zu verschmelzen. Und das ist eigentlich gar kein Rocket Science. Also was, das kann manchmal der Fall sein, wenn ich auf dem Weg zu Richtung Heimat, dass ich mir dann noch die Fachdokumente durchlesen fürs Projekt und für die Arbeit. Aber auch, wenn ich da auf Dienstreise unterwegs bin, in eine interessante Stadt, dass ich nachmittags mir Freiraum nehme, um dann nochmal die alte Stadt zu besichtigen. Und das ist extrem wichtig. Aber das hat auch, sagen wir mal so, an die eine oder andere Stelle, das kann auch sein Gefahren.
Gefahren, das stimmt, dass man irgendwie, also zumindest geht es mir so, dass man dann teilweise die Grenze für sich selbst nicht mehr findet. Ne? Also wo hört es auf? Also wo bringt man praktisch so viel Energie rein in die Themen, dass man dann nicht mehr merkt, gerade geht mir die eigene Energie gerade flöten. Also da bin ich schon teilweise zumindest mal rangekommen. Mhm. Ich glaube, dass man, wenn man das machen möchte, zumindest so mein Erleben, also wenn es einem ein Anliegen ist, genau diese beiden Welten, wenn man das so nennen mag, wenn man die zusammenbringen möchte, dass es total wichtig ist, da so ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wo das eigene Energielevel gerade auch steht und was man selbst braucht, um diese Ressourcen irgendwie auch wieder auffüllen zu können.
Mhm. Ja, also ich bin auf jeden Fall deine Meinung. Die Gefahr, die Gleichgefahr sehe ich genauso wie du. Vielleicht wäre meine Empfehlung an der Stelle auf der rationellen Ebene, sagen wir so, zumindest etwas, was bei mir sehr gut funktioniert, indem man sich auch genauso, wie man es auch im Berufsleben hat, so eine Art Lebensraster aufbaut. Das heißt, auf Basis von bestimmter Routine, bestimmt von einer bestimmten Agenda, und zwar auch im Privatbereich. Und dann, wenn man merkt, ich kann zum Beispiel mehr zwei- oder dreimal pro Woche nicht mehr sportlich betätigen, dann merkt man, okay, da geht die Verschmelzung vielleicht zu weit. Also es geht. Und dann, wenn man merkt, dass man vielleicht mal sagt, okay, da fehlt mir genau die Balance oder den Ausgleich, und dass man über solche für sich persönlich fest definierte Struktur in die jeweilige Bereich versucht, das Ganze zu verschmelzen, aber solange die Netze miteinander harmonisch überlappen können, denke ich persönlich. Also ich bin ein großer Fan von Routine. Routine sowohl auf der Arbeitsplatz als auch im Privatleben.
Bedingt irgendwie auch so eine, also so wie es sich anhört, eine hohe Art der Disziplin oder Selbstdisziplin oder vielleicht auch des sogenannten Selbstmanagements oder der Selbstführung. Man muss ja erstmal wissen, was sind denn die Routinen, die mich dabei irgendwie unterstützen. Was würdest du denn sagen, wie unterstütze ich eine Organisation oder die Organisation, die du kennengelernt hast, wie unterstützen die dich dabei auf diesem Weg oder auf diesem Wunsch, eben diese beiden Welten auch zusammenzubringen?
Das ist eine Frage, die mittlerweile neu gestellt werden muss. Die Antwort auf diese Frage, auf die man sich vielleicht mal vor ein oder zwei Jahren Gedanken gemacht hat, ist mittlerweile nicht mehr aktuell. Dadurch, dass jetzt ganz andere Draht zu der Organisation haben. Also meine, wir sind jetzt mittlerweile zum größten Teil im Homeoffice. Das heißt, solange du selber deine Privatlebensraster und deinen privaten Bereich preisgibst, und zwar Richtung Organisation, dann ist es für die Organisation ein Stück weiter Blackbox. Und das führt mich natürlich so zum Thema Verschmelzung vom privaten, vom Berufsleben, aber auf der Kommunikationsebene. Wie viel davon erzähle ich, damit die Firma oder meine Organisation ihr Bild über mich anpassen kann und mich entsprechend über meine eigene Grenze strapazieren zu lassen. Und dann sind Offenheit, zum Beispiel das Thema Offenheit, ein sehr wichtiges Thema. Weil du kannst nicht mehr voraussetzen, dass die Firma, dass die Organisation weiß, was deine Einschränkungen, deine private Einschränkungen sind, was deine private Herausforderungen bist, wenn du dich einfach nicht öffnest.
Das ist richtig, ja. Also es braucht irgendwie eine größere Art der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit von beiden Seiten. Also den Mut, sich von der anderen Seite zu zeigen, also aus einer Mitarbeitersicht zu zeigen, zu sagen, passt auf Leute, ich habe da irgendwie Einschränkungen, ich habe, weiß ich nicht, Kinder zu Hause, die müssen immer um 12 Uhr ihr Mittagessen kriegen oder die kommen von der Schule nach Hause, ich muss sie irgendwie unterstützen, betreuen. und von der anderen Seite aber auch eine andere, also von der Organisationsseite, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, wirklich hinzugucken und auch nachzufragen, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist irgendwie gerade was komisch. Das kann ich ja teilweise mimisch auch sehen oder indem ich dann teilweise ja merke, dass der andere, keine Ahnung, nebenbei E-Mail schreibt, wo wir eigentlich im Termin zusammensitzen, die Art und Weise, wie jemand spricht, sagt er immer ganz viel aus auch. Und da einfach mal nachzufragen, finde ich extrem wichtig, das stimmt, ja. Ich finde, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, das fand ich auch nochmal spannend. Und zwar, wie viel Offenheit zeige ich, ja? Also was zeige ich der Organisation gegenüber und was möchte ich der Organisation gegenüber auch offenbaren? Am Ende ist die Organisation, sind das ja immer die eigenen Kollegen, ja, grundsätzlich so in der Übersetzung. Findest du, dass es da eine Art Überstrapazieren gibt in der Offenheit? Würdest du sagen, du fühlst dich irgendwo teilweise überstrapaziert in der Offenheit, also dass du dich da unwohl fühlst?
Also für mich das Thema Offenheit oder wie offen man sein kann mit der eigenen Organisation. Wenn ich die eine oder andere oder wenn ich die Organisation auf Augenhöhe betrachte, wie ein Lebenswesen, das assoziiere ich sehr, sehr stark mit dem Thema Kennenlernen beim Dating. Das ist cool. Also fragst du dich, okay, wie beim ersten Kennenlernen und auch beim Aufbau der Beziehung, wie gut du dich fühlst, wenn der andere Mensch, sei es der Mann oder die Frau, den ersten Schritt macht, in Sache Offenheit, oder ob du eh derjenige bist, der gerne den ersten Schritt macht und sagt, ja, hey, lass uns mal kennenlernen, oder ich möchte gerne mehr über deine Hobbys kennenlernen, oder ich möchte mehr in deine Freizeit integriert werden. Und also am Ende des Tages ist es, glaube ich mal, auch eine sehr persönliche Frage, so tätigen ist etwas, was sehr persönlich ist, außer man betrachtet das in einem betrieblichen Kontext. Und da muss natürlich so du selber entscheiden, also wie begegne ich meinem Gegenüber? Sei es beim Dating oder beim muss nicht unbedingt mit Frauen und Männer kennenlernen, das kann auch mit Freundschaft aufzubauen. Ja, wie begegne ich meinem Gegenüber? Und wie viel will ich vom Anfang an oder relativ früh im Kennenlernen preisgeben? Bis es bei mir innerlich ein Unwohlgefühl auslöst. Ja. Und aber am Ende des Tages gibt es auch gar keine Regel, keine allgemeingültige Regel dafür. Genauso wie es beim Dating gar keine allgemeine Regel gibt. Ansonsten würdest du wahrscheinlich der eine oder andere schon wissen, davon Profit gemacht haben.
Auf jeden Fall die Dating-Plattform. Ne? Genau, also kurze Guideline zur Offenheit. Ja.
Also ja. Für mich ist wichtig, ist, für mich die Mischung macht es. Du bist offen gegenüber deine Projektthemen, deinen beruflichen Themen, aber du bist auch offen gegenüber deine Gesprächsthemen. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Organisation sie mit taktvoll ein bisschen herantastet, indem auch bei Arbeitskontext die Gesprächsthemen auch mal gemischt werden. Ab und zu rede ich über Beruf, ab und zu gebe ich auch ein bisschen was über mein Privatleben preis und dann schau mal, was auf der anderen Seite ankommt. Ja, und, ja. Und wenn auch mal dazu Raum, also wenn auch zusätzlich dazu Raum für sensiblere Themen geschaffen wird, auf die Initiative der Organisation, dann ist man, glaube ich, generell auf einem ganz guten Weg. Oder was denkst du?
Mir fällt dazu ein, also es hat sich so ein bisschen wie so ein Experimentierraum angehört, gerade in dem, was du beschrieben hast. Ja, ne? Also ich probiere das aus, ich experimentiere damit rum. Und schaue, was dann zurückkommt. Und je nachdem, was da zurückkommt, mache ich den nächsten Schritt. Ja, öffne mich noch mehr. Es gibt ja dieses Prinzip, save enough to try. Das kommt so ein bisschen aus der Entscheidungsfindung heraus, aus diesem Konsentprinzip. Das ist mir gerade in dem Punkt jetzt eingefallen, wo man ja auch nicht fragt, haben wir jetzt alle gemeinsam die gleiche Meinung und können wir deswegen weitergehen? Sondern man fragt da erst, oder eher andersrum, gibt es tatsächlich Einwände, gibt es Widerstände, die dagegen sprechen, diesen Schritt zu tun? Und da muss ich sagen, also das kann ich jetzt aus meiner persönlichen Warte einfach nur erzählen, es gibt eigentlich in den seltensten Fällen einen Einwand oder einen Grund dafür, nicht offen zu sein. Ja, und zwar, und ich glaube, da habe ich durchaus manchmal so eine kleine radikale Einstellung. Also ich würde grundsätzlich ja wirklich über, wenn man mich fragt auch, oder wenn ich das Gefühl habe, das muss jetzt gerade angesprochen werden, offen sein. Ja, also da geht es ja nicht darum, dem anderen auf die Füße zu trampeln, sondern es geht darum, die Dinge anzusprechen, auch das anzusprechen, wie es einem selbst geht. Ja, also gerade in so komischen Situationen, die man ja manchmal hat. Man hat ja so Termine, wo du das Gefühl hast, jetzt ist gerade was ausgesprochen worden und dann ist das große Schweigen im Raum. Keiner sagt was dazu. Und im nächsten Punkt sagt jemand was, aber das hat dann wieder einen inhaltlichen Punkt, das ist ein inhaltliches Thema. Aber das eigentliche, also der große Elefant, wie man den ja ganz oft nochmal schön nennt, ja, der wird dann nicht angesprochen. Und da, glaube ich, gibt es, also weißt du, welchen Grund gibt es, welchen Einwand, welches Risiko gehst du ein, nicht offen zu sein oder nicht deine eigene Verletzlichkeit, dein eigenes Gefühl gerade anzusprechen? Das frage ich mich manchmal. Das heißt nicht, dass ich nie an diese Grenze komme, ne? Aber das ist so der Punkt, wo ich immer versuche, in meinem Kopf das auch irgendwie aufzulösen.
Ja, also spannend, spannendes Thema. Also einerseits zum Thema das Risiko, das man eingeht, wenn man über sensible, über fachliche Themen eingeht. Und andererseits das Thema, das Prinzip, das du auch erwähnt hast, Save Enough to Try. Vielleicht zum Letzteren erstmal, was mich da erstmal ad hoc einfällt. Die Save Enough to Try Prinzip oder Thema, und das ist auch einer der Gründe, warum ich da aus dem Fachexpertise heraus diese Entscheidungsprozesse extrem spannend finde, zum Beispiel die Entscheidungsprozesse, die das Prinzip erleben, weil dann hast du die Möglichkeiten, und das ist auch schon der Fall in sogenannten Open Innovation Organisationen, diese fachlichen Entscheidungsprozesse auf alle möglichen Kommunikationsthemen zu mappen oder zu betragen.
Okay.
Und dann versuchst du dir zu überlegen, das heißt, du inspirierst die von solchen Open Organisationen inspirieren und dann machst du dann gehst du auf die Metaebene und überlegst dir, wie kann ich auf Basis von solchen Ideen, Ansätze generell meine Organisation öffnen. Und das wird extrem spannend. Und dann merkst du, dass du an der Stelle sehr viele Reibung entstehen werden.
Das glaube ich. Ja.
Zwischen die bereitgestellten Prozesse, die Hierarchie oder sogar das Kerngeschäft der Firma oder der Organisation und bis die definierte Identität der Firma einerseits und andererseits mit dieser Konsenskultur, diese Selbstorganisationskultur, diese Offenheit. Und erst dann wird spannend. Und zum zweiten Punkt, das du auch erwähnt hast, welche Risiken oder welche Ängste, ich glaube, das sind sehr oft auch erfundene Ängste, die man hat, wenn man etwas ausspricht, diesen Elefant im Raum oder diesen Mammut im Raum, je nachdem, wie groß und wie schwer oder voluminös das Tier ist. Und dann könnte man auch kombiniert mit dem Thema experimentieren. In die jetzige Situation, wenn wir zum größten Teil im Homeoffice oder per Videokonferenz erreichbar sind, erstmal das Thema jeden Teilnehmer der Konferenz, also im Termin, darum bitten, erstmal zu beschreiben, wie er sich fühlt. Und dann ist es für jeden transparent, also nicht transparent, wie man es quasi face-to-face am Gesichtsausdruck sehen würde, sondern es ist transparent, weil es offen kommuniziert worden ist.
Ausgesprochen, ja.
Ausgesprochen worden ist. Und dadurch, dass man es ausgesprochen hat, dann ist man schon im Akzeptanzzustand. Und dann geht es weiter und es ist etwas, von jedem, glaube ich, mal profitieren konnte. Ist mir auch gerade eingefallen, als wir miteinander
total, ja. Gerade der Punkt der Besprechbarkeit, den finde ich extrem wichtig.
Ja.
Sobald du den Elefanten oder das Mammut, wie groß das Tier auch immer ist, ja, besprichst, verliert es ja in der gleichen Sekunde quasi die Bedrohlichkeit. Und ich glaube, den Schritt, den kann man immer tun, egal worum es gerade geht, das anzusprechen, zu sagen, ich habe jetzt irgendwie gerade die Wahrnehmung, dass hier was ausgesprochen worden ist und keiner aber versteht, worum es genau gegangen ist. Oder was ist eigentlich die Frage hinter der Frage, die gerade gestellt worden ist?
Genau.
Und dann ist ja jeder, der dann auch mit dabei ist, in einer Verantwortung. Ja, also ich glaube, die Verantwortung übergibst du dann an der Stelle, beziehungsweise ist die ja natürlich auch deine eigene, aber es ist eine gemeinsame Verantwortung, das dann weiterhin zu besprechen.
Ist also wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil damit du das nicht das Gefühl hast, dass du als einzelne Individuum, dass du überhaupt diesen Weg gehst. Und also willst du schon die passende Organisationsstruktur und Organisationskultur hinter dir haben, die dich auch mal dabei unterstützt. Mhm. Und das ist spannend.
Die Frage dahinter, was verändert sich in meinem Status innerhalb des sozialen Systems, ne? Also innerhalb der Gruppe, in der ich mich halt befinde, innerhalb meiner Kollegengruppe, was verändert sich, wenn ich Dinge anspreche, die ich vorher vielleicht noch nie angesprochen habe? Dadurch wechselst du ja praktisch auch so deine eigenen, nennen wir sie mal kryptisch, Artefakte, deine Eigenschaften, die du eigentlich bisher nach außen hin auch gezeigt hast, und auf einmal sprichst du etwas an, worüber du eigentlich bisher nicht angesprochen hast. Dadurch wechselt sich ja, oder dadurch verändert sich ja auch deine Außenwahrnehmung. Und da, glaube ich, ist ganz oft der Hinderungsgrund, könnte ich mir vorstellen, was passiert dann mit einer veränderten Außenwahrnehmung? Ne? Also ist das dann ein Risiko, was ich eingehe, oder ist das vielmehr eine Chance, die dann dadurch entsteht?
100%. Also du weißt ja auch aus unserer gemeinsamen Geschichte, dass ich auch mal das eine oder andere Mal Dinge ausgesprochen habe oder Entscheidungen getroffen habe, die auch meine Außenwahrnehmung an die andere Stelle geändert haben. Ich glaube, ja, es gibt natürlich diese Furcht oder diese Angst, anders wahrgenommen zu werden, wie man es gern möchte. Aber am Ende des Tages, ich glaube, das ist auch eine der größten Ziele für viele Menschen, die ich kenne, ist innere Konsistenz zu schaffen. Mhm. Das heißt, dass die Außenwahrnehmung im Einklang kommt mit deiner inneren Vorstellungswelt. Mhm. Und das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte oder einer der wichtigsten Faktoren, die dabei helfen können, entspannt, ruhig, also im Sinne von innere Ruhe und generell auch glücklich, dich im Leben zu bewegen.
Wobei, also jetzt hast du gerade ein Wort genannt, das ist das Thema innere Ruhe. Mhm. Das spielt nach meinem Erleben eine gewaltige Rolle. Also wie viel Energie habe ich gerade, um mich offen zu zeigen? Meine Beobachtung sagt mir, dass je mehr Druck auf dem Kessel ist, also je mehr du gerade unter Druck bist in, keine Ahnung, es ist ein schweres Projekt, ganz viele Stakeholder, die du irgendwie alle abholen musst, oder sonst irgendwie eine Drucksituation entsteht, viel Arbeit auf dem Tisch, dass man dann sehr viel mehr oder sehr viel weniger dazu tendiert, eben diese Offenheit auch zu zeigen, weil Offenheit gefühlt auch immer ein Energieinvest ist, im Sinne von Experimentierraum, ne? Also wenn man das Wort jetzt nochmal heranzieht, weil jedes Experiment ist ja wie eine Art Invest, den du tätigst. Also du investierst Energie in etwas, woraus du dann schauen möchtest, hat mir das jetzt geholfen, war das eine Chance, ne? Ist meine Außenwahrnehmung jetzt kompatibler mit dem, wer ich eigentlich bin, ja? Oder reagieren die Leute irgendwie ganz komisch darauf? Und ich glaube, das muss man auch immer berücksichtigen in Organisationen vor allem, dass man gefühlt das auch nicht einfach von den Leuten verlangen kann, diese Art von Offenheit oder dieses zeig doch deine eigene Verletzlichkeit, sprich doch darüber, worüber du dich vielleicht gerade schämst, ja, oder wo du einen Fehler gemacht hast, weil die Energie gefühlt nicht da ist.
Ja. Und die Energie ist eine sehr wertvolle Ressource. Bin ich auch bei dir. Wie sehe ich das generell? Ich bin auf jeden Fall bei dir, dass man nicht so sehr in die Energiereserven geht, wenn man dann in Drucksituationen, eine Stresssituation gerät. Also wie gehe ich vielleicht persönlich damit um? Ich sorge dafür, dass ich mein Umfeld, und zwar zunächst mein direktes Umfeld, das heißt meine Arbeitskollegen, meine Freunde und meine Familie sowieso, als erweiterte Teile meiner Familie wahrnehmen.
Spannend, ja, okay.
Das, Also mein Vater kommt aus der Demokratischen Republik Kongo und da ist Familie ganz, ganz oben. Das heißt, wenn du in der Familie bist, dann bewegst du dich ständig in deine Komfortzone. Wenn du dich in deiner Komfortzone dich befindest, dann verlangt die Kommunikation mit deiner Familie, also in dieser Analogie mit deiner erweiterten Familie, wenig Energie.
Ja, weil es deine Komfortzone
Weil das eine Komfortzone ist. Das heißt, die Frage ist eher, wie sorge ich dafür, dass ich die Außenwelt, mein Umfeld, meine Organisation in meine Komfortzone integriere?
Total spannende Frage. Auch das, ich frage mich, ist man nicht immer nur eine Entscheidung davon entfernt? Oder was spielt da mit rein? Ist ja schon auch eine Unterscheidung, also man trifft ja zumindest innerlich ja eine Unterscheidung zwischen was ist meine Familie, welches Verhältnis habe ich da, das hat ja ganz viel was mit Vertrauen auch zu tun, mit Erlebnissen, wo auch Vertrauen entstehen konnte, mit man kennt sich gegenseitig, der andere öffnet sich einem und man hat vielleicht auch schon Dinge durchgestanden, wo man sagt, boah, da war ich offen und man hat mir den Rücken gestärkt, anstatt mir in den Rücken zu fallen, ja, oder der andere war mutig genug, sich neben mich zu stellen, solche Situationen. Ich frage mich tatsächlich, deswegen finde ich die Frage, also ich finde das wirklich total spannend, was du gerade angesprochen hast. In einer zukünftigen Organisation brauchen wir da Familienverhältnisse? Oder ist das das, was es praktisch dann so ultra anstrengend macht? Weil der andere Gedanke, der bei mir da mitschwingt, ist, Familie bedeutet ja auch immer eine größere Art der sozialen Verantwortung. Also ich kann mich nicht rausziehen, auch in irgendwie wirklich schweren inhaltlichen Projekten oder sowas, wo ich sage, boah, ich bin total voll, ja, ich kann mich gerade nicht um dich kümmern, ich kann mich nicht um deine Bedürfnisse kümmern, obwohl ich sehe, dass du vielleicht auch gerade landunter bist, dass du eventuell eine Unterstützung brauchst, dass du mal einen Austausch brauchst, das kann ich dir gerade alles nicht geben. Aus dieser sozialen Verantwortung kann ich mich in einer Organisation heutzutage ja gut herausziehen, weil das immer noch diese Art von Grenze ist, die man ja subtil zieht, ja. Ich frage mich, braucht es das zukünftig, ohne da eine Antwort darauf zu haben? Ne?
Ja, also spannendes Thema. Ich glaube, das ist für mich der einzige Weg, ob man sein Gehirn, sagen wir mal so, umprogrammiert, indem man seine Kollegen als seinen Bruder oder die Kollegin als seine Schwester sieht oder über anderen Tricks, das ist quasi der eigene Weg. Aber das sehe ich momentan nur als Ziel. Also ich meine, wir müssen immer mehr Verantwortung, wir sollen immer weniger in Silo denken. Wir müssen immer mehr Verantwortung für Bereiche, die nicht die Nachbarbereich sind oder für die allgemeine Organisation. Also es gibt keinen Weg dran vorbei. Also weil sonst arbeiten wir aneinander vorbei, sonst sind wir immer weniger, verlieren wir das ganz große Bild, unser Big Picture. Und im schlimmsten Fall produzieren wir oder bieten wir Produkte, Service ein, die am Markt vorbeigehen. Und dann werden wir nicht mehr weiter bestehen und auch nicht mehr überleben als Organisation auf dem Markt. Das heißt, und es führt dann quasi in einer Art Roundtrip oder Rundgang, warum ich der Meinung bin, dass es 100% Sinn macht, sein Umfeld, seine Organisation als Teil der externen Familie zu, der erweiterte Familie zu sehen, weil ursprünglich in eine familiär bezogene Kultur, wie zum Beispiel oder ein Land wie in Afrika oder viele andere Südländer, ist Familien oder eine starke Familie zu haben oder eine stark vernetzte Familie zu haben, ist manchmal sogar oft ein Erfolgsfaktor, die dein Weiterbestehen und sogar dein Überleben definieren werden. Deswegen macht das alles aus meiner Sicht schon ziemlich viel Sinn.
Ja, ob man da nicht irgendwann in so eine Art, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, soziale Erpressung irgendwann reinkommt. Also ich habe gerade noch mal einen anderen Gedanken dabei, weil du bist ja immer in der Organisation, bist du grundsätzlich abhängig, du hast eine gewisse Abhängigkeit und das ist eigentlich deine deine Grundexistenz, die du ja damit absicherst. Alleine deswegen, weil monatlich ein Gehalt auf dein Konto drauf führt. Jetzt bist du, je mehr du ein familiäres Verhältnis hast in einer Organisation, ja, also diese Art von Vertrauensbasis, diese Art von Nähe auch in der Beziehung, in die Art und Weise, worüber man spricht. Ich glaube, dass es hoch anspruchsvoll ist, dann die Kurve zu kriegen an den Punkten, wo du sagst, ich bin bereit und ich bin auch fähig dazu, mich aus dieser gefühlssozialen Abhängigkeit, die ja dann auch entstehen kann, weil ich ja nicht nur sozial abhängig bin, weil dieses Familienverhältnis da ist, und ich bin ja auch noch wirklich materiell abhängig. Also diese Abhängigkeit kann ich ja nicht auflösen, ja. Erstmal nicht. Ob man dann fähig ist, sich von dieser sozialen Abhängigkeit zu lösen, zu sagen, ich traue mich trotzdem, ich bin trotzdem mutig, genau diese Themen anzusprechen, vielleicht auch in einen Konflikt reinzugehen oder zu sagen, ich gebe dir Feedback, und vielleicht ist das auch ein hartes Feedback, weil wir da echt weiterkommen müssen, weil sich da irgendwas komplett verhangen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt und eine Frage, die man sich stellen kann. Wie du gesagt hast, in Organisationen, wo vielleicht der soziale Druck zu hoch ist, dass man das Gefühl hat, Teil seiner Eigenständigkeit verloren zu haben. Und dann fühlt sich die Frage, wie eng diese Abhängigkeitsgefühl sein soll in solchen Organisationen. Und das ist, glaube ich, mal eine Frage, die ich auch aus Sicht der inneren Glücklichkeit, des Glücks der Person quasi beantworten würde. Sprich, was ist das aus meiner Sicht, den gesunden Nähe-Distanz, das gesunde Nähe-Distanz-Verhältnis, das ich brauche, damit ich mit dir, also mit dir als Organisation, eine nachhaltige und glückliche Beziehung führen kann. Oder auf der anderen Seite, wie kann ich trotz dem Sozialdruck, der in der Organisation gelebt wird, wie kann ich als Organisation dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter weiterhin glücklich sind und motiviert sind? Oder andersrum, wie schaffe ich für sie Raum für Eigenständigkeit? Wie würdest du an sowas rangehen?
Also für mich hat das ganz viel was mit Befähigung tatsächlich zu tun, gegenseitige Unterstützung in der Befähigung, weil für mich, gerade wenn man jetzt mal die Grundannahme trifft, man möchte eine höhere Selbstorganisation und eine Organisation erwirken, mehr Entscheidungsfähigkeit, mehr Entscheidungskraft auch in Teams oder an Einzelpersonen auch setzen oder übergeben, dann kommt da automatisch für mich ein höherer Anspruch in den Sozialkompetenzen mit rein. Genau um diesem Dilemma zu entgehen, was ich auch selbst schon erlebt habe in der eigenen Organisation, aber auch in anderen Organisationen, je stärker oder je weiter man auf diesem Weg in die Selbstorganisation ist oder andersrum, es gibt eine bestimmte Phase, die es da gibt. Ich nenne es jetzt einfach mal die Harmoniephase oder die Harmoniebedürfnisphase. Du merkst also an einem Punkt, ist ja total angenehm, wenn ich mich auf einmal offen unterhalten kann und hey, ich kenne auf einmal meine Kollegen, ich weiß, wer die sind, ja, ich weiß, was sie auch privat gerne machen und was sie glücklich macht, was sie antreibt. Und dann entsteht diese sogenannte, also ich nenne sie jetzt einfach so Harmoniebedürfnisphase, in der wir uns irgendwann total schwer tun, auch uns aneinander zu reiben, inhaltlich gesehen, also hart in der Sache zu diskutieren, aus einer Sorge heraus, diese neu gewonnene Harmonie, diese neu gewonnene Nähe wieder zu verlieren. Also lustigerweise entstehen wie Verlustängste über das, was man gerade neu hinzugewonnen hat. Und da trifft für mich dann eben das Thema der Befähigung ein, nämlich da sind wir wieder bei der Besprechbarkeit dessen, was wir dafür brauchen, um zum Beispiel solche Situationen auch aufzulösen. Also dem Einzelnen die Weiterentwicklung auch mitzugeben, in der Organisation täglich erleben zu können, wie geht das, dass ich dann auf einmal ein Feedback geben kann, was vielleicht inhaltlich schon eine gewisse Härte hat, vielleicht eine gewisse Kritik ausstrahlt, aber wo ich mich danach nicht als Person in Frage gestellt fühle.
Ja, also darüber geredet hast du mir ein Bild im Kopf eingefallen, das vielleicht zumindest aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen in deine Richtung geht und vielleicht ein bisschen zusammenfasst. Aus musikalischer Sicht, was du meinst. Also ich sehe wirklich, was gesagt, also eine der Phase geht in Richtung Harmonisierung, aber dass man auch während der Harmonisierung auch mal die Möglichkeit hat, ein bisschen auseinanderzugehen, dann wieder ranzukommen, Ich denke an ein Akkordeon.
Ah, schön, okay. Cooles Bild.
Ich denke an ein Akkordeon. Aha. Am Ende des Tages spielen wir Musik für unsere Kunden. Ja. Aber auch wenn wir manchmal zusammen oder wieder auseinandergehen, ja, wir sind Teil des gleichen Instruments. Ja. Und auf dem Akkordeon heißt auch nicht, dass es ein monolithisches Instrument ist. Es gibt auch Knöpfe drauf. Die Knöpfe können die einzelnen Knöpfe sein, die einzelne Rolle. Aber am Ende des Tages wollen wir in Summe, also nicht, das heißt global, nicht lokal betrachtet, in Summe harmonisch wirken, wie ein Akkordeon, und dann ein schönes Lied unserem Kunden vorsingen können.
Ein Konzert mit einem Instrument. Total cooles Bild. Also das werde ich mir mitnehmen. Finde ich richtig schön, weil es genau das darstellt. Also diese Fähigkeit auch zuzulassen, dass man mal so ein bisschen von seiner Nähe vielleicht in einem Moment verliert, also inhaltlich gesehen, aber die innere Nähe zueinander, diese Beziehung, die man ja irgendwo aufbaut, dass man die an dem Punkt eben nicht verlieren muss. Ja.
Genau, wenn man da das auf sachlicher Ebene betrachten würde, das genau, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie in den nächsten Jahren, 15 Jahren, am Ende des Tages genau das in einem Arbeitsvertrag überhaupt drinsteht.
Spannend.
Wie viel von meiner Nähe bin ich bereit, wie viel von meinem Privatleben, das heißt, wie viel bin ich bereit, freizugeben, sodass man in der Zukunft nicht mehr sagt, ja, okay, 50% Reisetätigkeit, sondern nur 20% Nähe und dafür 80% Distanz. Und dass man auch wie auf Basis von einem Arbeitsvertrag in die Verhandlungen geht. Ja. Bis man im Einklang auf Augenhöhe mit der eigenen Organisation und die Organisation, die man gern betreten möchte, dass man einfach mal zusammenkommt.
Warum denn nicht? Großartige Vorstellung. Finde ich Weltklasse. Müssen wir sofort irgendwo aufschreiben. Auf jeden Fall, ja. Erinnert mich so ein bisschen an das Bild von The Big Five for Life. Kennst du das? Wo es eben darum geht, dass man selbst im Recruiting-Prozess, also als Beispiel, genau diesen Austausch nämlich fährt. Was sind deine 5 Lebensziele, die du gerne erreichen möchtest? Kann man ja dann verknüpfen mit dem, was du eben als Vorschlag auch eingebracht hast, ne? Also wie viel Nähe möchte ich eigentlich einbringen? Wie viel Offenheit möchte ich einbringen? Mhm. Und das in einen Abgleich zieht. Also wohin möchte die Organisation, wohin möchte der einzelne Mensch in seinen Lebenszielen, bedingt natürlich auch an der Stelle, muss man auch dazu sagen, eine echt hohe Art der Selbstreflexion. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung Nummer 1 der Zukunft, weil da, glaube ich, also das funktioniert ja wirklich nur dann, wenn ich wirklich diese Art von Anspruch an die eigene Selbstreflexion habe, ohne aber, und ich glaube, das birgt auch die Gefahr, ohne andere auszugrenzen, die vielleicht denen das nicht wichtig ist, und damit meine ich nicht die Selbstreflexion, sondern diese Art von Auseinandersetzung mit den Lebenszielen, mit Sinnhaftigkeit, mit Purpose und mit den ganzen Worten, die man so hört, dass da nicht eine Art von Ausgrenzung entsteht, weil es ist ja auch völlig legitim zu sagen, das ist nicht das, womit ich mich beschäftigen möchte, das gehört irgendwie gerade jetzt nicht dazu, das gehört gar nicht zu mir.
Ja, also auf jeden Fall, also Selbstreflexion ist etwas, was auf beide Seiten eine sehr wichtige Voraussetzung, eine Prämisse sein wird, eine recht wichtige Voraussetzung sein wird. Auf beide Seiten meine ich auf der Seite des Mitarbeiters, also ich nenne es eher als, ich würde eher nennen als Mensch, auf Seite des Menschen in der Organisation, aber auch auf Seiten der Organisation, dass du auch als Organisation in der Lage bist, über dich selbst, über deine Erfolge, aber auch über deine Fehler, über deine Optimierungspotenzial, über deine Verbesserungswünsche auch reflektieren zu können. Mhm. Und, um mal den Bogen vielleicht ein bisschen Richtung Offenheit zu schaffen, offen im Gespräch mit dem Mensch, mit den Menschen in der Organisation darüber reden kannst, mutig genug bist, um darüber zu reden. Und zwar immer natürlich immer auf Augenhöhe. Nach dem Motto, ich sage es dir, weil du für mich arbeitest, sondern ich sage es dir, weil du als Mitarbeiter oder als Mensch in dieser Organisation genau die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgst wie ich und weil wir am Ende des Tages Hand in Hand dran arbeiten wollen. Das ist quasi eh mein Take oder mein Blick darauf.
Ja. Wo du dann sofort bei dem Thema der Vision von Organisationen bist, von dem, wo möchte die einzelne Organisation hin, das erstmal zu wissen, zu verstehen, ist, glaube ich, gerade aktuell auch eine super Herausforderung. Genau. So erlebe ich das zumindest ganz oft. Von all den Möglichkeiten, die wir haben, oder all dem Druck, der natürlich auch durch den Markt entsteht, durch Mitbewerber auch entsteht. Wohin wollen wir? Weil nur dann kann ich ja, glaube ich, auch so diesen Abgleich für meine Mitarbeiter, für die Kollegen schafft auch schaffen. Ist es das, wo du gerade richtig bist? Also kannst du da das finden, was du suchst? Oder
genau.
Nicht?
Genau. Ja. Wenn die Organisation das schafft, eine hohe Identifizierung für seine Mitarbeiter, für seine Menschen, für ihre Menschen in der Organisation aufzubauen bezüglich ihrer Vision, Mission und gleichzeitig dazu das hinbekommt, dass sie daran arbeiten, sehr positiven und sehr dauerhafte Beziehung peer-to-peer, dann bist du glücklich. Also ich wäre glücklich. Also ich bin glücklich.
Total schön. Den Satz würde ich sehr gerne genau so stehen lassen. Also der hat es bei mir extrem nachgeklungen. Dann bin ich glücklich. Ja, also genau darum geht's ja, wenn wir über Verletzlichkeit sprechen und das Zeigen und sprechen auch von Schamgefühlen. Geoffrey, wenn du auf die letzten Minuten unseres Gesprächs achtest oder auch auf das, was wir gerade alles besprochen haben. Was wäre denn das, was du jetzt für dich rausziehen würdest? Was für dich bedeutend ist, wo du sagst, da müssten wir eigentlich demnächst oder da möchte ich auch irgendwie demnächst sehr viel stärker darauf achten?
Also zunächst mal muss ich mich bedanken für alle gute Inputs, für die super gute, tiefgründige schöne Konversation, schöne Gespräche mit dir. Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist und was ich auch für mich nehmen würde, ist Work-Life-Blending. Neues Wort dazu gelernt. Dass es auf jeden Fall immer mehr eine Notwendigkeit wird oder jedenfalls eine New Normal sein wird, aus unterschiedlichen Gründen. Den sozialen Druck oder wie geht man mit dem als Mensch in der Organisation mit dem sozialen Druck um und dabei trotzdem versucht, sich selbst zu bleiben und aus den Vogelperspektiven der Organisation gegenüber kritisch zu bleiben, aber trotzdem weiterhin mit auf die Suche nach Harmonie zu sein, also als Endziel und dabei auch stetig das Gespräch, manchmal das unkomfortable Gespräch mit der Organisation zu suchen, um sicherzustellen, dass ich als Mensch, als Teil der Organisation mit meinen eigenen Werten, mit meinem eigenen Zweck der Existenz, mit einer Authentizität im Einklang kommen kann, mit der Organisation, mit einer selbst reflektierten Organisation, damit ich am Ende des Tages eine glückliche Mensch sein kann und sein und bleiben kann.
Bei mir ist das Bild von diesem Akkordeon hängen geblieben. Also da hast du echt ein Bild für mich gesetzt. Ich bin ein sehr visueller Mensch, deswegen Bilder helfen mir extrem, mich an Dinge auch zurückzuerinnern und die für mich mitzunehmen. Finde ich wahnsinnig toll, weil es auch einfach zeigt, man kann sich mal voneinander entfernen, man kann wieder zusammenkommen und nichtsdestotrotz ist es für mich irgendwie immer eine Art der selbsterfüllenden Prophezeiung, dieses Vertrauen auch mit reinzubringen, dass es okay ist, Offenheit zu zeigen und vor allem auch das immer als eine Chance zu sehen, in Situationen reinzugehen, die einen vielleicht auch mal voneinander so ein bisschen entfernen, ja, weil man verschiedene Meinungen hat. Und trotzdem das Vertrauen zu haben, dass danach die Musik trotzdem noch harmonisch spielen kann. Also das ist so das, was ich mir mitnehme. Da möchte ich dir ganz, ganz arg danken dafür, für dieses Bild. Wirklich eine großartige Geschichte. Das werde ich wahrscheinlich demnächst irgendwo in einem Workshop oder in einem Training als Bild mit reinnehmen und dich dabei nennen.
Das ist super. Darfst du gerne machen.
Geoffrey, ich danke dir vielmals für die letzte Stunde, muss man schon fast sagen. und hoffe auch, dass unsere Zuhörer von heute jede Menge Spaß hatten, uns zuzuhören, mitzugehen, ihren Gedanken auch nachgehen konnten und den ein oder anderen Impuls auch mitnehmen.
Vielen Dank, Sabine.
Und freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.